HR Info. Himmel und Erde.
Guten Morgen. Heute haben wir den 4. Adventssonntag und zugleich den 24. Dezember. Da feiern wir den Heiligen Abend. Insofern kommt Himmel und Erde schon ein wenig mit weihnachtlichem Lametta daher. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Und das sind unsere Themen. Was bedeutet Weihnachten? Was dem Münchner Kardinal Marx und dem bayerischen Bischof Bedford Strom in diesem Jahr wichtig ist. Die Glaubwürdigkeit der deutschen Friedenspolitik sehen die Kirchen in Gefahr. Sie haben in dieser Woche ihren Rüstungskontrollbericht veröffentlicht. Schon eine Woche vor Weihnachten haben Juden in Deutschland ihr Lichterfest Chanukka gefeiert. Wir waren in Bad Homburg dabei. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema beschäftigen wir uns mit der Familie. Weihnachten gilt ja gemeinhin als das Fest der Familie. Das Jahr 2017 war für die christlichen Kirchen durchaus ein besonderes Jahr. Das Reformationsjubiläum war ein großes Fest, und zwar sowohl für Protestanten wie auch für Katholiken. Die Nähe zwischen katholischen und evangelischen Christen hat in den vergangenen 12 Monaten einige neue Impulse bekommen. Deutlich wurde das auch an vielen gemeinsamen Auftritten des evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford Strom und des Münchner Kardinals Reinhard Marx. Der eine Ratsvorsitzende der EKD, der andere Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Im Gespräch mit dem Kollegen Matthias Morgenroth haben die beiden zurückgeblickt auf das Jahr 2017, in dem die Kirchen ja auch politisch gefordert waren, etwa in der Flüchtlingsfrage. Es gab nämlich Streit um das Thema Kirchenasyl.
Stellen sich die Kirchen über das Recht, wenn sie für einzelne Härtefälle Kirchenasyl beanspruchen und eine nochmalige Prüfung zur Gewährung von Asyl? Gemessen an den tatsächlichen Fallzahlen war die politische Diskussion darüber groß geführt worden. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom sagt, mit einer Missachtung des geltenden Rechts hat das Kirchenasyl nichts zu tun.
Wir haben als Kirchen immer ganz klar gesagt, dass der Rechtsstaat eine ungeheuer kostbare Errungenschaft ist. Beim Kirchenasyl geht es nicht darum, das Recht auszuheben. Es geht auch nicht darum, einen zweiten Rechtsweg zu etablieren, nachdem die Kirchen irgendwie eigene Entscheidungsbefugnisse hätten. Sondern es geht darum, das Recht an den eigentlichen Auftrag zu erinnern, nämlich an den Auftrag, der der Humanität verpflichtet ist. Und es geht darum, bestimmte Ausnahmefälle, bestimmte Härtefälle dafür zu sorgen, dass nochmal genau hingeschaut wird.
Überhaupt das politische Engagement der Kirchen, das gerade seit der Flüchtlingsfrage deutlich zugenommen hat. Einigen gefällt das gar nicht. Prominent hatte der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU formuliert, die Kirchen sollten sich um den Glauben kümmern und weniger Politik machen. Der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, erwidert:
Die Kirche hat auch etwas zur Politik zu sagen. Sie ist nicht politischer Akteur, aber sie soll eben vom Evangelium her, das ist meine Aufgabe, so verstehe ich sie, auch Grundprinzipien, Werte in die Debatte hineinbringen. Und wir sind nicht dafür da, alle politischen Alltagsprobleme anzusprechen und zu lösen. Aber in den Grundlinien müssen wir uns äußern, sonst würde ich meine Aufgabe als Bischof, glaube ich, falsch verstehen. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein.
Da sind sich die beiden Vorsitzenden der großen Kirchen in Deutschland einig. Wer glaubt, soll sich einmischen und für eine bessere Welt streiten. Heinrich Bedford Strom mahnt dabei auch an, nicht nur mit einer pessimistischen Brille auf die gegenwärtige Lage der Welt und Europa zu schauen.
Es gibt viele Probleme, aber wir haben auch viel Kraft. Und mit dieser Kraft können wir in die Zukunft gehen. Wir können diese Dinge gestalten. Und wenn uns die Kraft dazu gegeben wird, und der Glaube ist eine solche Lebenskraft, dann können wir mit diesen Problemen auch umgehen. Davon bin ich überzeugt. Und wir als Kirchen wollen dazu beitragen, dass wir Grenzen überwinden, die zum Teil jetzt auch wieder höher errichtet werden zwischen Völkern, zwischen verschiedenen Auffassungen.
Und für die Weihnachtstage 2017, Kardinal Reinhard Marx und EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford Strom, was ist heuer Ihre Botschaft?
Dass Gott der Bruder aller Menschen geworden ist. Aller Menschen, dreimal unterstrichen. Das ist die Grundlage für den Frieden, der Respekt vor jedem Menschen.
Unter uns ist ein Gott, der diese Welt geschaffen hat, der zu uns hält, der bei uns ist und deswegen wir wirklich aus der Kraft der Liebe und der Hoffnung leben dürfen, anstatt aus der Verzweiflung. Und wenn wir die Lichter jetzt sehen im Dunkeln, dann symbolisieren sie sinnlich genau diese wunderbare Botschaft.
Was den beiden führenden christlichen Bischöfen in diesem Jahr an Weihnachten wichtig ist, der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strom in einem Beitrag von Matthias Morgenroth. Weihnachten gilt ja als ein Fest des Friedens. Doch während hierzulande Familien beim Christbaum zusammenkommen, gut essen und Geschenke auspacken, tobt in anderen Weltreligionen der Krieg. Auch Waffen aus Deutschland kommen dabei zum Einsatz. Die deutschen Rüstungsexporte sind in diesem Jahr so hoch gewesen wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Darauf haben in dieser Woche die christlichen Kirchen hingewiesen.
Es ist eine Generalabrechnung mit der deutschen Rüstungspolitik.
Die derzeitige Genehmigungspraxis beschädigt die Glaubwürdigkeit der deutschen Friedenspolitik und damit auch deren Wirksamkeit erheblich,
sagt Martin Dutzmann, der evangelische Vorsitzende der GKKE, der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung. Zwar habe die Bundesregierung einiges verbessert, so Dutzmann.
Mit der Erhöhung der Transparenz bei der Berichterstattung, mit den Kleinwaffengrundsätzen und der Einführung von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung des Endverbleibs hat sie wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen.
Allerdings habe sich das nicht in der Summe der Exportgenehmigungen wiedergespiegelt. Die beiden vergangenen Jahre waren die Rekordjahre für Rüstungsexportgenehmigungen mit 7,9 und 6,8 Milliarden Euro. Besonders in der Kritik die Genehmigungen für Drittstaaten. Im vergangenen Jahr machten sie 54% aus. Besonders im Fokus diese Empfängerländer.
Mit Algerien, Saudi-Arabien und Ägypten befinden sich unter den 5 größten Empfängern deutscher Rüstungsgüter gleich 3 Drittstaaten mit einer sehr schlechten Menschenrechtssituation, internen Gewaltkonflikten und riskanten regionalen Konflikten.
Beispiel der Bürgerkrieg im Jemen. Dort ist Saudi-Arabien involviert. Patrouillenboote und Teile für Kampfflugzeuge für Saudi-Arabien würden die humanitäre Situation im Jemen verschärfen. So hätte Saudi-Arabien Seehäfen und damit Hilfslieferungen blockiert. Saudische Luftangriffe würden auch zivile Einrichtungen treffen. Mit dabei Rüstungstechnologie aus Deutschland. Konfrontiert mit dem Vorwurf sagte Regierungssprecher Seibert grundsätzlich:
Wir sind zufrieden, dass, ich weiß nicht, ob überall, jedenfalls an einzelnen Stellen, die Blockade von Häfen und Flughäfen aufgehoben worden ist. Und wir haben das humanitäre Leid in Jemen sehr deutlich im Blick.
Allerdings müsse man den gerade erst veröffentlichten Bericht noch auswerten. Grundsätzlich zu Rüstungsexporten, sagte Seibert.
Wir haben eine grundsätzliche Haltung und es ist eine restriktive Haltung zur Genehmigung von Rüstungsexporten.
Restriktiver als andere Länder, ja, so die Kirchen, aber nicht restriktiv genug. Die GKKE fordert deshalb einen Systemwechsel. Genehmigungen für Drittstaaten müssten zunächst grundsätzlich verboten sein, also für Länder, die nicht der NATO oder der EU angehören oder mit ihnen gleichgestellt sind. In Ausnahmesituationen dürfen Rüstungsexporte aber genehmigt werden, so Max Mutschler.
Es mag durchaus in bestimmten Situationen Gründe geben, diese dann auch zu genehmigen. Die sind dann allerdings aus unserer Sicht begründungspflichtig. Das heißt also, die Bundesregierung müsste, wenn sie eine Ausnahme davon machen wollte, dies dann auch explizit begründen und im Bundestag hier Rede und Antwort stehen.
Ein Beispiel für eine gelungene Ausnahme: an den Libanon gelieferte Patrouillenboote. Damit sei das Land in der Lage, gegen den Waffenschmuggel vorzugehen.
Die beiden christlichen Kirchen haben in dieser Woche ihren Rüstungsexportbericht vorgestellt. Darin kritisieren sie die anhaltend hohen Rüstungsexporte und sehen die deutsche Friedenspolitik in Gefahr. Jens Wiening berichtete für HR Info aus Berlin. Man hat bald den Eindruck, so manchem Kurienmitarbeiter in Rom wird es etwas mulmig, wenn die Einladung zur Weihnachtsfeier mit dem Papst kommt. Schon vor 3 Jahren hatte Franziskus der Kurie die Leviten gelesen und ihr eine ganze Liste von Krankheiten vorgehalten. Auch in dieser Woche fand der Papst scharfe Worte, vor allem über die Kritiker und Gegner seiner Reform. Jan-Christoph Kitzler fasst zusammen.
Eigentlich hatte der Papst angekündigt, in diesem Jahr über die Kurie und ihre Beziehungen nach außen zu sprechen, dann aber teilte Franziskus in seiner traditionellen Weihnachtsansprache vor Kardinälen, Bischöfen und Priestern aber doch wieder nach innen aus. Er sprach von, so wörtlich, Verrätern des Vertrauens an der Kurie, die von Ehrgeiz und Ruhmessucht korrumpiert seien, und wenn sie dann sanft entfernt würden, dann würden sie sich selbst zu Märtyrern des Systems erklären und die Schuld auf einen nicht informierten Papst schieben. Bei diesen Sätzen dürfte sich Kardinal Gerhard Ludwig Müller angesprochen fühlen, der während der Ansprache in der ersten Reihe saß. Er war im vergangenen Juli nicht als Präfekt der Glaubenskongregation, also als Chef der Behörde, die über die kirchliche Lehre wacht, verlängert worden. Seitdem hat er in zahlreichen Interviews sein Unverständnis über die Entscheidung des Papstes zum Ausdruck gebracht. Papst Franziskus sprach auch über die Reform der Kurie. Er sagte, in Anlehnung an einen Erzbischof des 19. Jahrhunderts, in Rom Reformen zu machen sei, wie dies Sphinx in Ägypten mit einer Zahnbürste zu reinigen.
HR Info. Himmel und Erde.
Schon ein paar Tage vor dem christlichen Weihnachtsfest haben Juden ihr großes Lichterfest Chanukka gefeiert, das in manchen an die christliche Weihnacht erinnert, aber doch eine ganz eigene Geschichte und historischen Hintergrund hat. Es erinnert an die Zeit nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, als wie durch ein Wunder das knappe Licht der Öllampe im zerstörten Tempel noch ganze 8 Tage weiterbrannte, bis neues Öl hergestellt werden konnte. Zur Erinnerung daran entzünden Juden in aller Welt zu Chanukka 8 Tage lang jeweils eine Kerze. Und sie tun das gerne auch öffentlich, auch und gerade, wenn Juden zurzeit wieder viel Feindschaft entgegenschlägt.
Keine Frage, Chanukka ist ein fröhliches jüdisches Fest. Ausgelassen fassen sich die Männer an den Händen, tanzen in einem Kreis, die Frauen in einem anderen. Dazwischen kauen Kinder, vergnügt an den traditionellen Krapfen. Neben einem großen Weihnachtsbaum steht der 8-armige Chanukka-Leuchter. Wie auf einer Party schallt die Musik durch die Bad Homburger Fußgängerzone. Chanukka, das Lichterfest 2017. Die Ausgelassenheit täuscht nicht darüber hinweg. Es war ein schwieriges Jahr für Juden in Deutschland, sagt Rabbiner Moshe Mendelssohn von der jüdischen Gemeinde Frankfurt, zu der die Bad Homburger gehört.
Wir hatten generell kein leichtes Jahr und keine letzten paar Wochen. Und trotzdem stehen wir hier stolz draußen in der Kälte. Das ist nämlich der Sinn von Chanukka, das Lichterfest.
Gerade die vergangenen 2 Wochen waren schwierig, sagt er. Die USA erklären Jerusalem zur Hauptstadt Israels, die Reaktion anti-israelische Demonstrationen auch in Berlin. Im beschaulichen Bad Homburg ist davon aber nichts zu spüren, sagt Bad Homburgs Rabbi Shalom Rabinowitsch.
Nein, eigentlich fühlen wir ganz sicher. Die letzte Sache, was es war mit Präsident Trump, Gott sei Dank, das ist nicht so eskaliert. Ich hoffe, das geht so weiter.
Sorge macht aber auch hier die Zunahme antisemitischer Äußerungen. Das Wort Jude 2017, es wird wieder als Schimpfwort benutzt.
Durch Neueinwanderer, auf jeden Fall.
Haben Sie das schon selbst erlebt?
Selbst nicht, aber mitbekommen, mitgehört, mitgelesen.
Und auch Shalom Rabinowitsch glaubt, dass der Antisemitismus durch die Einwanderung aus islamischen Ländern stärker geworden ist.
Ja, kann man das sehen. Es gibt heute auch Antisemitismus gegen Israel. Die arabischen Länder und das nicht nur gegen Israel, auch gegen Juden.
Er selbst wurde noch nicht angefeindet, ist er aber auf der Straße unterwegs mit schwarzem Hut und Mantel erkennbar als orthodoxer Jude, beobachtet er genau seine Umgebung, so wie man den Himmel beobachtet, ob es bald regnet.
Nicht wirklich Angst, aber so wie immer, wir gucken.
Der Frankfurter Rabbi Mendelssohn aber warnt, nicht jeder Muslim sei ein Antisemit und nicht jede abfällige oder drohende Äußerung betreffe die jüdische Religion, sondern oft auch die Politik Israels, sagt auch der Bad Homburger Jakob Donat.
Ich habe nie eine wirklich direkte Konfrontation durch muslimischen Antisemitismus. Das ist nicht das Problem, was ich wahrnehme in der Form.
Die weit größere Gefahr für die Juden in Deutschland, sagt er, geht weiterhin von den Neonazis aus und der Politik der AfD.
Juden in aller Welt haben bis zum vergangenen Dienstag ihr Lichterfest Chanukka gefeiert. HR-Inforeporterin Susanne Schierwarter war in Bad Homburg bei einer Feier dabei. Die Geschichte des Heiligen Abends erzählt ja von einer heiligen Familie. Das ist zwar durchaus keine kuschelige Wohnzimmer-Idylle unterm Weihnachtsbaum, sondern eher eine Katastrophengeschichte, ein schwangeres Paar heimatlos unterwegs, eine Geburt in der Obdachlosigkeit. Und doch rührt die Geschichte zu Herzen, stimmt sie uns milde und liebevoll. Und so feiern wir heutzutage Weihnachten doch vor allem als großes Fest der Familie. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema wollen wir deshalb ein wenig über die Familie nachdenken, die ja heute vielfach im Umbruch ist. Wie ist das eigentlich, wenn eine ganz frisch gebackene Familie erstmals zusammen Weihnachten feiert, wenn gleichsam so eine Art Christkind leibhaftig angekommen ist?
52 cm groß und 3640 Gramm schwer ist das gesamte Glück von Anke und Alexander Schindler aus Fulda. Vergangenen Freitag kam ihr erstes Kind zur Welt. Raphael ist ihr Wunschkind und irgendwie auch ihr persönliches Christkind.
Auch für mich ein ganz großer Moment gewesen am Freitag als Mediziner. Und das ist natürlich doch nochmal eine ganz besondere Situation, weil man eigentlich weiß, wie das alles abläuft. Nur wenn es einen dann mal selber trifft, dann ist man ganz anders involviert.
Vorbereitet ist zu Hause alles, zumindest die Hardware, wie Kinderzimmer und Kinderwagen. Das weihnachtliche Drumherum ist für die Familie dieses Jahr absolut nebensächlich. Auch auch die Geschenke.
Er ist Geschenk genug,
sagt Papa Alexander. Letztes Weihnachten, da war noch alles anders. Spontan war da das junge Paar. Von einer Feier ging es zur nächsten. Dieses Jahr sieht Mama Anke diesem ganzen Brimborium gelassen entgegen.
Für so ein kleines Baby, da kann man nicht schon direkt durch die Gegend fahren und zu viele Leute einladen. Da wird der Kleine ja komplett reizüberflutet. Und da ist uns schon wichtig, dass wir da viel Zeit zu dritt verbringen.
Eine ruhige, intensive Zeit zu Hause. Darauf freuen sich die jungen Eltern. Sie waren vor der Geburt noch öfter aus, haben ihre Zweisamkeit genossen. Jetzt gibt es eben Raphael, der die Aufmerksamkeit ganz von alleine auf sich zieht. Bei Familie Burkhardt aus Fulda ist die Sache mit der Zweisamkeit schon ein bisschen länger her. Castiel ist jetzt 11 Monate alt. Auch er feiert sein erstes Weihnachtsfest und hält Mama Tamara und Papa Daniele ganz schön auf Trab. Er fegt schon durch die Wohnung und hat einen riesen Spaß an all den Lichtern und dem Weihnachtsbaum.
Das muss natürlich anders ablaufen, weil so ein Baum dieses Jahr wahrscheinlich relativ gefährlich steht. Dementsprechend haben wir schon gesagt, es wird keine Glaskugeln oder Porzellankugeln oder sonstiges Zerbrechliches geben.
Sondern welche aus Plastik. Ja, es ist alles anders mit so einem Wonneproppen, aber viel besser als jemals zuvor.
Es ist ein besonderes Weihnachten, weil da einfach jetzt ein kleines Kind da ist, für das man dieses Weihnachtsfest so schön organisiert.
Vermissen tun die Mamas und Papas nichts. Nur genießen können sie nun besser. Und Geschenke braucht es auch nicht mehr. Leuchtende Kinderaugen sind in diesem Jahr Geschenk genug.
Zum ersten Mal Weihnachten feiern als frisch gebackene Familie. Unsere Reporterin Steffi Mosler hat mit zwei Paaren gesprochen, bei denen in diesem Jahr das Fest erstmals von einem kleinen Baby geprägt wird. Familienangelegenheiten sind unser Sonntagsthema heute. Viele sind ja an diesen Weihnachtstagen auch ganz schön unterwegs, um alle familiären Anforderungen zu erfüllen. Einmal die eigenen Eltern, dann die Schwiegereltern. Und erst recht schwierig wird es in Patchwork-Familien, wenn durch neue Beziehungen auch neue Familienmitglieder dazukommen. Dr. Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut und Buchautor in Berlin und er lebt Patchwork in einer Familie mit einer Stieftochter. Und mit der hat er gerade ein Buch geschrieben, das hat den Titel Überleben in einer Patchwork-Familie. Ich habe kürzlich mit Wolfgang Krüger gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob es tatsächlich so schlimm ist, das Überleben in einer Patchwork-Familie.
Naja, in jeder zweiten Familie schon. Und je älter die Kinder sind, also je mehr die Kinder in die Pubertät hineingehen, desto schwieriger wird es. Und wir wissen, dass in 50% aller Patchwork-Familien ist richtig am Anfang Krieg. Also da versuchen die Kinder, meistens sind es ja die Ziehväter, die versuchen den Ziehvater richtig wegzuärgern. Und das ist dann richtig ausgesprochen schwierig. Ich habe noch nie in meinem Leben so schwierige Situationen erlebt wie damals mit der Katharina.
Und das ist tatsächlich anders als bei leiblichen Kindern, die auch in die Pubertät kommen.
Ja, natürlich. Vor allem, die kennen sie. Mhm. Und da ist das alles gemildert, weil sie doch ein bisschen miteinander sich kennen und weil sie Vertrauen haben. Aber hier in dem Falle bei einer Patchwork-Familie ist es so, dass die Kinder ja gar keinen Anlass haben, sich bei diesem neuen strichlichen Vater im Grunde gut zu verhalten, sondern die Kinder haben schlicht und ergreifend Angst. Sie haben Angst, dass ihnen Zuwendung verloren geht von der Mutter. Sie sind eifersüchtig, sie haben Angst, dass ihnen Einfluss verloren geht. Und oftmals finden sie den Ziehvater im Grunde blöd. Und dann bringen sie alle Mittel, die sie zur Verfügung haben, den möglichst erstmal rauszukriegen.
Erstmal rauskriegen. Wie haben Sie diese Situation gemeistert, Herr Krüger, dass Sie nicht rausgeekelt wurden?
Naja, zunächst mal brauchen sie ein gutes Standing, muss man sagen. Sie brauchen außerhalb dieser Familienform, brauchen sie gute Freundschaften, sie brauchen möglichst einen Beruf, der ihnen Spaß macht, sie brauchen viel Humor. Und vor allem, ich habe ein bisschen ja auch verstanden, ich berate auch Familien professionell und ich habe ein bisschen verstanden, dass diese Katharina eigentlich aus ihrer Perspektive heraus eigentlich allen Grund hatte, da zunächst einmal irritiert zu sein, dass die Mutter da plötzlich einen fremden Mann anschleppt, der in der Wohnung war. Also ich habe das teilweise verstanden. Und dann habe ich versucht, über Jahre hinweg die Kleine davon zu überzeugen, dass ich für sie ein Gewinn bin. Also ich habe mit ihr Schularbeiten gemacht, ich habe gekocht und bin trotz aller Kränkung immer wieder auf sie zugegangen. Und dann allmählich merkt man, dass es dann so langsam eine Beruhigung gibt. Aber das dauert Jahre. Wir wissen, das dauert ungefähr 4 bis 5 Jahre.
Langen Atem braucht man da. Inzwischen ist diese Stieftochter erwachsen, hat selber auch ein Kind. Und jetzt haben sie eben ein gemeinsames Buch geschrieben. Wenn ich mal auf den Titel schaue, Überleben in der Patchwork-Familie. Wie ähnlich oder wie unterschiedlich haben Sie die Situation dann eigentlich erlebt, wenn Sie jetzt noch mal so darüber gesprochen haben?
Naja, das Irre war, ich habe ja damals das als Betroffener erlebt. Hm. Und ich bin, muss man ehrlich sagen, und mittlerweile sind wir ein Herz und eine Seele. Und dann hat Katharina irgendwann gesagt, komm, wir schreiben darüber. Und dann habe ich ihr gesagt, dann machen wir aber Folgendes. Wir öffnen mal die Giftschränke, also die E-Mails, die wir haben, die Tagebücher, tauschen die aus. Und dann bin ich doch hinten runtergefallen, weil ich gesehen habe, dass Katharina über Jahre hinweg mit den besten Freundinnen gesprochen hat und hat mit denen darüber beratschlagt, wie man mich am besten wegkriegt. Also welche Rezepte funktionieren da, dass sie mich möglichst negiert, dass sie einfach so tut, als wäre ich nicht da, dass ich nicht überhaupt nicht zum Reden komme, dass sie ständig mich ausgrenzt und so weiter. Also die Wucht solcher Vorhaben, das habe ich damals geahnt, aber habe das nicht so gemerkt. Und das muss man natürlich wissen als Ziehvater, wenn man in solche Familie kommt, dass man mit solchen Schwierigkeiten rechnet.
Wie prägen diese Erfahrungen jetzt generell Ihr Verständnis von Familie oder auch Ihren Umgang mit Konflikten in Familien, auch als Therapeut?
Na, zunächst einmal stehen wir vor einer Schwierigkeit. Wir haben mittlerweile 15% aller Familien sind in Deutschland Patchwork-Familien, Tendenz im Grunde steigend. Und wir haben das Problem, dass wir zwei Dinge zusammen bekommen wollen. Wir wollen einerseits Sicherheit haben und die Kinder brauchen ja auch Kontinuität und Sicherheit. Und zum anderen wollen wir aber Liebe haben, also die wir haben die Erwartung, dass wir uns in einer Beziehung lieben und das führt eben doch zu einem großen Wandel von Beziehungen. Und die Kinder sind oftmals, Anführungsstrichelchen, zunächst einmal die Betroffenen dieser Prozesse. Und mein großes Anliegen ist, dass wir das zusammenbekommen. Also dass wir lernen, Liebesbeziehungen zu haben, die so viel Kontinuität haben, so viel Lebendigkeit, aber gleichzeitig Sicherheit, dass für die Kinder auch eine große Verlässlichkeit da ist. Weil für die Kinder ist natürlich die Tatsache, dass plötzlich andere Verhältnisse sind. Das kann eine Chance sein, ist aber oftmals zunächst mal natürlich eine große Verunsicherung und Herausforderung.
Verlässlichkeit und Liebe, das brauchen Kinder in einer Familie. Warum Familie wichtig ist, darüber sprach ich mit dem Berliner Psychotherapeuten Wolfgang Krüger. Er hat kürzlich zusammen mit seiner Stieftochter Katharina Münzer ein Buch geschrieben und das heißt Überleben in der Patchwork-Familie. Gerade als Familienfest wird Weihnachten ja auch mit vielen Traditionen gefeiert. So manche Familie hat auch so ihre ganz eigenen Weihnachtsbräuche, die alle Jahre wieder eingehalten werden müssen. Und manchmal muss dann alles über den Haufen geworfen werden und Weihnachten ganz anders und ganz neu gefeiert werden. Zum Beispiel bei der Familie Oehler. Die leben nämlich zurzeit in Chile, auf der südlichen Erdhalbkugel. Dort ist jetzt Hochsommer.
Hier ist Lego drin. Hier sind Smarties drin.
Der 7-jährige Milo. Zusammen mit seiner Schwester zeigte er auf die unterschiedlichen Adventskalender, die bei ihnen zu Hause an den Bücherregalen hängen.
Aber der gehört der ganzen Familie. Ja.
Mit der ganzen Familie, damit sind die Eltern gemeint. Seit 3,5 Jahren lebt Nicole Oehler mit ihren Kindern und ihrem Mann in Chile. Eigentlich ist sie Hessin, stammt aus Biebertal. In Santiago arbeiten sie und ihr Mann als Pastoren in der lutherischen Versöhnungsgemeinde. Auf dem Esstisch der Familie steht ein Adventskranz. Drumherum einige schon trockene Tannenzweige. Die Sommerhitze hat sie trocknen lassen. Deshalb wolle sie lieber keinen echten Weihnachtsbaum aufstellen, sagt Nicole Oehler.
Wir haben im Moment keinen Baum. Wir werden am Samstag vor Heiligabend noch was aufstellen, aber keinen Plastikbaum. Das finde ich irgendwie blöd und die echten halten hier nicht lange. Wir haben gerade so eine Holzkonstruktion gekauft, die man ineinander stecken kann, sodass es dann ähnlich wie ein Baum aussieht, in den man die Kerzen stecken kann. Und dann hat man so einen kleinen Weihnachtsbaum.
Einen echten Weihnachtsbaum, den gäbe es wenigstens in der Kirche. Und als Weihnachtstradition aus der Heimat hätten sie sich für Heiligabend das Raclette-Essen bewahrt.
Lustigerweise, was natürlich eigentlich eher zum Winter passt, aber wenn man hier später am Abend isst und draußen sitzt, dann kann man auch hier gut am Weihnachten Raclette machen. Am ersten Weihnachtsfeiertag, da werden wir auch sicherlich grillen. Das gehört jetzt für uns mittlerweile auch schon traditionell dazu. Und danach, wenn es so heiß ist, kann man noch eine Wasserschlacht im Garten machen. Wir werden sicherlich auch mit Pisco anstoßen, Pisco Sour, was hier das traditionelle chilenische Getränk ist. Das gehört für uns jetzt natürlich auch zu Weihnachten dazu und sehr lecker.
Aber kann bei dieser Atmosphäre in Chile und im Sommer überhaupt eine Weihnachtsstimmung aufkommen?
Weihnachtsstimmung schon, aber sie ist ganz anders. Weihnachtsstimmung kommt für mich auch dann mit dem Gottesdienst. Da wird es so ganz realistisch, wenn man den Gottesdienst feiert und das Krippenspiel sieht. Aber es ist ein ganz anderer Aspekt von Weihnachten, der betont wird, mehr die Weihnachtsfreude. Also es ist nicht das Licht, das ins Dunkle kommt, sondern Weihnachten ist viel freudiger und es ist anders, aber es hat auch was.
Wie die Familie Oehler, die eigentlich aus Hessen stammt, im hochsommerlichen Chile Weihnachten feiert. Das beschrieb uns hr-Info-Reporterin Marcida Luca. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-Info. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, Sie finden den Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Und natürlich sind wir mit Himmel und Erde auch morgen und übermorgen an den Feiertagen für Sie da. Keine Angst vor weihnachtlichen Gefühlen ist zum Beispiel morgen unser Thema. Mehr dazu bei hr-inforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie diesen vierten Adventssonntag und dann wünsche ich Ihnen ein frohes und mutmachendes Weihnachtsfest.